Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Bis zum 25. Februar finden die Natur- und Tiererlebniswochen statt. Freut euch auf ein buntes Programm und eine gelungene Mischung aus Informationen und Unterhaltung rund um die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Tierschutz. Erst schlemmen in der Markthalle und anschließend Dschungelwelten erleben. Das gibt es nur im Mercado, dem Nachbarschaftscenter in Altona. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Fraktionsvorsitzenden der CDU in der Hamburger Bürgerschaft, Dennis Thering. Ahoi, Dennis.
Ahoi, Lars. Grüß dich.
Lieber Dennis, am Dienstag ist die Initiative gegen das Gendern in Bildung und Verwaltung im Rathaus angemeldet worden. Hast du deine Unterschrift schon geleistet?
Ja, das habe ich tatsächlich getan. Als CDU unterstützen wir schon seit Jahren ja eine richtige Rechtschreibung und in dem Fall ja würde ich mich freuen, wenn an Schulen, Universitäten und dann auch in öffentlichen Einrichtungen nach deutscher Rechtschreibung dann auch gesprochen und geschrieben wird. Ich glaube, das ist ganz gut und darüber hinaus, wie jeder privat sich äußert, da soll er gendern, wie er möchte, aber in öffentlichen Institutionen sollten wir dann schon die deutsche Rechtschreibung einhalten.
Hinter der Initiative steckt der Verein Deutsche Sprache. Hamburger Medien äußern sehr viel Kritik. So sei der Verein rechtspopulistisch und wolle die Weltherrschaft von queeren Machteliten verhindern. Warum unterstützt ihr das als Partei?
Wir unterstützen in erster Linie die Idee der Initiative, nämlich, dass wir in öffentlichen Unternehmen an Schulen, Universitäten dann eben nicht mehr gegendert wird. Wie jeder Einzelne da ist, das überlasse ich eben selber. Heute war eine Äußerung zu hören von der Initiatorin, die ich nicht begrüßt habe, habe ich mich auch deutlich von distanziert. Gerade homophobe Äußerungen dürfen natürlich nicht stattfinden, aber es bleibt dabei, der Inhalt der Initiative ist richtig und den unterstützen wir auch.
Aber warum rückt ihr euch selber dann in so eine Richtung irgendwie, wo man dann die ganze Zeit aufpassen muss, was die sonst noch für einen Quatsch erzählen? Also ungeachtet, ob man das jetzt mit dem Gendern gut findet oder nicht. Warum schafft ihr es zum Beispiel als Partei nicht, selber eine Initiative irgendwie aufzustellen?
Ja, ich glaube, es soll ja am Ende dann auch eine Initiative sein, die von der gesamten Stadtgesellschaft getragen wird. Und eine Initiative, egal von welcher Partei sie ist, hat natürlich dann immer etwas Ausgrenzendes, wenn jemand sagt, wenn die SPD eine INI anmeldet und irgendein CDUler sagt, nee, bei euch will ich nie unterschreiben. Deshalb glaube ich, es ist gut, dass Initiativen nicht von Parteien gestartet werden, Volksinitiativen. Von daher glaube ich, ist das richtig, dass andere das gemacht haben. Wir unterstützen den Inhalt. Deshalb unterstützen wir auch beim Unterschriftensammeln. Und ich bin guten Mutes, dass die Initiative dann auch erfolgreich sein wird, weil wir ja wissen, dass 2/3 der Deutschen keine Lust haben, dass das in Schulen und öffentlichen Einrichtungen gegendert wird.
Einen breiten Konsens in der Bevölkerung will ja die AfD auch mit ihren teilweise kruden Forderungen. Das würde man ja wahrscheinlich auch nicht unterstützen. Also man weiß nicht, wie weit ihr jetzt manchmal da mit euren Äußerungen von entfernt seid von dieser Partei. Aber ist es nicht trotzdem echt schwierig, sich darauf einzulassen?
Also ich weiß, die AfD ist auch gegen das Gendern. Da können wir ja am Ende erstmal nichts für, dass irgendwelche rechtspopulistischen Parteien in diesem einen Punkt ähnlich sind wie wir. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, das haben wir in Hamburg jetzt ja nun mehrfach unter Beweis gestellt, dass wir keinerlei Gemeinsamkeiten mit der AfD haben. Wir uns da auch in jederzeit klar zu distanziert haben, keine Initiativen, keine Anträge der AfD zustimmen. Von daher sind wir da sehr, sehr klar aufgestellt. Wenn die AfD am Ende ein inhaltliches Thema sieht, so wie wir, dann können wir es nicht ändern, aber ansonsten haben wir natürlich überhaupt keine Schnittmengen mit dieser Partei.
Es gibt doch aber in der Welt und auch in Hamburg, habe ich das Gefühl, viel mehr andere Themen. Für die CDU in Hamburg gibt es aber gerade nur dieses eine Thema. Warum konzentriert ihr euch so sehr auf dieses Gender-Thema oder geben die Medien das nur falsch wahr?
Nein, also ich glaube, es gibt in Hamburg viel wichtigere Themen als das Thema Gendern. Das ist, glaube ich, überhaupt gar keine Frage. Es ist aber ein Thema, was die Hamburgerinnen und Hamburger bewegt. Deshalb haben wir uns dazu positioniert. Wir sehen das Thema Energiekrise, steigende Energiepreise. Wir sehen den schrecklichen Vorfall in Brockstedt, wo ein junger Mann zwei Menschen umgebracht hat. Das sind die Themen, die wir bewegen wollen. Nichtsdestotrotz ist das Thema Gendern eins, was die Menschen bewegt, was sie umtreibt. Deshalb positionieren wir uns dazu. Aber ansonsten machen wir natürlich eine gute Oppositionsarbeit in Hamburg. Ich glaube, das kann man auch voller Selbstbewusstsein sagen. Und da gibt es viele Themen, ob es die Verkehrsthemen sind, ob es die Wirtschaftspolitik ist, die steigende Kriminalität in unserer Stadt. Also Hamburg, der Hamburger Senat gibt so viel Anlass zur Kritik. Und ich glaube, das machen wir jeden Tag auch immer wieder sehr deutlich.
Ist das tatsächlich starke Oppositionspolitik, gegen alles zu sein, was der Senat macht oder die Fehler versuchen aufzudecken, die passieren? Wäre es nicht viel besser, wirklich eine komplett eigene Agenda zu haben und Vorschläge zu machen, die vielleicht auch ein bisschen mehrheitsfähiger sind?
Absolut. Also ich glaube, wir sind keine Frontalopposition. Das haben wir ja gerade auch in der Corona-Zeit sehr deutlich gezeigt, auch Kritik gab es dafür, dass wir uns da sehr an die Seite des Senats gestellt haben und insbesondere auch ich gesagt habe, Hanseaten halten zusammen, wir wollen Hamburg jetzt gemeinsam gut durch diese Corona-Krise kriegen. Das hätte man auch anders machen können, indem man das, was der Senat macht, deutlicher hätte kritisieren können. Das haben wir nicht gemacht, weil wir uns in den Sinne der Sache gestellt haben. Und meine Art, Oppositionsarbeit zu machen, ist nicht die, immer nur alles zu kritisieren, sondern klar aufzuzeigen, wo Fehler gemacht worden sind. Aber gleichzeitig auch immer einen Lösungsansatz zu präsentieren. Und dass unsere Lösungen nicht mehrheitsfähig sind, liegt weder an der CDU noch an den Hamburgerinnen und Hamburgern, sondern daran, dass SPD und Grüne grundsätzlich alle Anträge aus der Opposition ablehnen. Dafür kämpfen wir, dass wir 2025 in Hamburg wieder mitregieren und dann unsere Ideen und unsere Ansätze dann dementsprechend auch umsetzen können.
Ziemlich heftig, wie schon zuvor auch häufiger, war eure Kritik an der Justizsenatorin Anna Gallina, die im Rahmen der Aufklärung der Messerattacke im Regionalzug von Kiel nach Hamburg, du hast es schon angesprochen, ein Verschulden hat oder nicht? Wie sieht denn jetzt deine Position aus? Es sind ja noch mal ein, zwei Sachen rausgekommen, auch nach der Justizausschusssitzung. Ich meine, immer nur die Köpfe zu vorne ist ja auch einfach, ne?
Ja, das ist richtig. Deshalb machen wir das ja auch nicht, sondern sehr sehr gemäßigt. Aber dieser Senat gibt nun mal sehr viel Anlass zur Kritik und gerade Anna Gallina. Wir fordern ja nicht erst seit heute oder sagen seit heute, dass sie in der Funktion als Justizsenatorin eine Fehlbesetzung ist, sondern wir sagen das von Tag 1 an, weil Anna Gallina als Nichtjuristin in der Funktion der Justizsenatorin aus unserer Sicht die falsche Besetzung ist. Und das zeigt sich jetzt ja auch in den letzten 3 Jahren, wo sie ihre hochkompetente Staatsrätin ausgetauscht hat, wo sie immer noch das Thema des Spesenskandals ihres ehemaligen Lebenspartners ihr wie ein Mühlstein um den Hals hängt. Und jetzt sehen wir eben, dass hier offensichtlich die Justiz in Hamburg viele Fehler gemacht hat, was die Kommunikation angeht, aber was auch die Krisenkommunikation der Senatorin jetzt angeht. Ich erinnere daran, dass sie am Mittwoch letzter Woche in der Bürgerschaft noch gesagt hat, ihre Behörde hätte keine Fehler gemacht, am Donnerstag im Justizausschuss gesagt hat, der mutmaßliche Täter sei unauffällig gewesen in der Justizvollzugsanstalt. Jetzt kommt Stück für Stück raus, dass er alles andere als unauffällig war, sondern dass er auch mit Terroranschlägen kokettiert hat, dass er sich auf eine Stufe mit dem Berliner Breitscheidplatz-Attentäter gestellt hat. Und das hat die Senatorin uns vorenthalten, das hat sie der Öffentlichkeit vorenthalten. Und von daher, glaube ich, ist es dann schon angebracht, wenn man die Öffentlichkeit ganz bewusst belügt, dass man dann eben auch nicht fähig ist, so eine Position auszuüben. Ich finde, wenn man Fehler gemacht hat, muss man sie klar benennen. Jeder kann Fehler machen, aber es ist immer eine Frage, wie man damit umgeht. Und Anna Gallina hat hier ganz offensichtlich ein falsches Krisenmanagement gewählt. Und wer weiß, wenn die Hamburger Justiz hier richtig gearbeitet hätte, hätte dieser Vorfall gegebenenfalls verhindert werden können.
Ist immer der Kopf dafür zuständig, wenn in so einer großen Behörde Fehler gemacht werden?
Nein, natürlich kann die Senatorin und der Senator nicht immer überall sein und alles kontrollieren. Aber es ist immer eine Frage, wie damit am Ende des Tages umgegangen wird. Und wenn die Senatorin ganz bewusst sehr pikante Dinge der Öffentlichkeit vorenthält und sogar auf Nachfrage immer noch der Meinung ist, es sind keine Fehler gemacht worden, der Täter sei unauffällig gewesen und dadurch ja ganz bewusst die Unwahrheit sagt, dann finde ich, ist so jemand für ein Senatsamt in Hamburg nicht geeignet. Und von daher, glaube ich, ist es hier an dieser Stelle das richtige Signal, die Senatorin auszutauschen. Aber nicht jeder Fehler, der gemacht wird, muss dann auch gleich einen Rücktritt beinhalten. Ansonsten müsste man die Senatoren in Hamburg ja sehr regelmäßig austauschen.
Außer natürlich, wenn es um CDU-Senatoren geht. Also ich denke jetzt gerade
ja aktuell, so. Die haben wir ja aktuell nicht. Da arbeiten wir ja viel, dass die 25 dann da sind.
Aber ist das nicht allgemein auch mal eine gute Diskussion mit der Fehlerkultur, wie damit umgegangen wird? Denn ich sag mal so, auch die jahrelange CDU-Bundesregierung hat ja jetzt nicht wirklich alles richtig gemacht. Es sind ja doch diverse Fehler irgendwie auch später natürlich aufgedeckt worden. Da wird aber auch aus der Oppositionshaltung von Friedrich Merz ja auch immer wieder nur darauf eingegangen, was denn jetzt alles falsch läuft, ohne tatsächlich anzusprechen, dass viele Wurzeln des ganzen Übels dann doch in die CDU-Zeit fallen. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde, wenn man eine Aussage über jemanden trifft, dann muss man die ja auch für sich selber irgendwie einhalten können. Also nicht nur für dich persönlich, sondern auch für die Partei, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, dass Fehlerkultur und das Eingestehen von Fehlern ganz, ganz wichtig ist. Keiner von uns ist fehlerfrei, ganz im Gegenteil. Wir machen alle regelmäßig Fehler. Und natürlich hat die Bundesregierung, die CDU-geführte Bundesregierung, auch Fehler gemacht. Sie hat im Übrigen auch nicht allein regiert, sondern von den 16 Jahren, ich glaube 12 Jahre, auch mit der SPD zusammen. Deshalb ist es immer ein bisschen wohlfeil, dann immer auf die alte Bundesregierung zu schimpfen, wenn man selber längste Zeit Teil dieser Bundesregierung war. Aber klar ist, es sind Fehler gemacht worden von den letzten Bundesregierungen. Dafür wurde die CDU ja auch abgewählt, ist jetzt auch in der Opposition. Und das ist, glaube ich, Demokratie, wenn die Menschen feststellen, dass die Regierung sie nicht mehr vernünftig vertritt, dass man sich dann eine andere Regierung wählt. Und dazu haben die Hamburgerinnen und Hamburger 2025 auch in Hamburg die Chance. Und da werden wir als CDU ein gutes Angebot machen. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ich glaube, dass die Stimmung, die politische Stimmung in Hamburg, was den Senat angeht, lange nicht so schlecht war. Das hat ja auch zuletzt die Zeitumfrage nochmal bestätigt. Von daher bin ich der festen Überzeugung, dass wir als CDU wieder da sind und mit uns 2025 auch wieder zu rechnen sein wird.
Überhaupt nicht zu rechnen ist ja mit dem früheren Verlag Gronau und Jahr. RTL Deutschland hat diese Woche bekannt gegeben, dass 700 Stellen im Zeitschriftensegment wegfallen werden. Außerdem wird ein Teil der Magazine eingestellt. Kernmarken wie zum Beispiel Stern oder Brigitte will der Konzern behalten. Das ist ein sehr trauriger Tag für die Hamburger Medienlandschaft. Ist dann, um deiner These zu folgen, Carsten Broster jetzt schuld dran und muss auch gehen?
Nein, überhaupt nicht. Natürlich ist es ein schwerer Schlag für den Medienstandort Hamburg. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich sehe hier jetzt aber kein massives Versagen des Senats und auch nicht des Kultursenators. Das ist eine unternehmerische Entscheidung, die getroffen worden ist. Ich halte sie nach wie vor für falsch. Es ist für Hamburg natürlich sehr, sehr unschön, weil viele Arbeitsplätze auch verloren gehen werden. Und wie gesagt, es gibt eine politische Verantwortung. Hier sehe ich jetzt keine politische Verantwortung. Das ist eine unternehmerische Entscheidung. Und von daher würde ich den Senat hier aus der Kritik rausnehmen. Wir haben auch in unserem Pressestatement gestern ja keinerlei Kritik am Senat geäußert, sondern eher an der Unternehmensführung. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass hier unternehmerische Fehler gemacht worden sind, die jetzt auf den Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgetragen werden. Und das ist fatal für die Menschen und das ist auch sehr, sehr schlecht für den Medienstandort Hamburg.
Der Medienstandort Hamburg verliert schon seit gut 17 Jahren. Ich glaube, 2005 gab es die ersten Bewegungen Richtung Berlin, beispielsweise von Universal Music und noch vielen anderen. Also alles, was so Lifestyle, Konsum und Medien ist, verliert Hamburg jedes Jahr Arbeitsplätze. Das liegt ja nicht nur daran, dass Arbeitsplätze eingestellt werden, sondern kümmert sich die Politik am Ende vielleicht doch viel zu wenig um Medien statt nur um den Hafen, um so ein altes Klischee mal aufzugreifen?
Ja, ich glaube, dass man das nicht gegeneinander ausspielen darf. Der Hafen ist nach wie vor einer, wenn nicht sogar der größte Arbeitgeber in der Metropolregion Hamburg. Ganz, ganz wichtig auch für unsere Wirtschaft, allem, was dazugehört. Von daher müssen wir den Hafen stärken, da sind wir als CDU auch sehr, sehr klar. Aber das darf nicht dazu führen, dass andere Bereiche wie der Medienstandort vernachlässigt wird. Mit Sicherheit gab es Gründe, warum auch einige Unternehmen vielleicht nach Berlin gegangen sind. Vielleicht gab es Entscheidungen oder vielleicht auch keine Ideen, wie man Hamburg für die Zukunft aufstellen möchte. Aber da jetzt konkret die Politik für verantwortlich zu machen, ist, glaube ich, wäre falsch. Da muss man sich grundsätzlich mal Gedanken machen, warum das der Fall ist. Jetzt hier in dem Fall Grunau und Jahr gibt es ja keine Verlagerung nach Berlin, sondern das sind unternehmerische Entscheidungen, die man getroffen hat. Ich halte sie für falsch. Die müssen wir jetzt akzeptieren. Aber klar ist, man muss immer überlegen, wie man den Wirtschaftsstandort Hamburg attraktiv hält, wie man neue Start-ups nach Hamburg bekommt. Das ist wichtig. Und da ist es, glaube ich, sehr deutlich, dass in den letzten Jahren Hamburg an Attraktivität verloren hat, gerade in der Start-up-Szene. Und da muss sich der Senat Gedanken machen, wie man hier umschwenkt. Das Investitionsklima in Hamburg muss besser werden. Das hat viele Gründe. Es hat natürlich was mit der Mobilität zu tun. Das hat aber auch mit der Gründerkultur, mit dem, wie empfange ich neue Gründer in Hamburg zu tun. Da hat Hamburg, glaube ich, Nachholbedarf. Aber umso schlimmer ist es, dass wir so viele Arbeitsplätze jetzt verlieren. Da muss sich die Politik und insbesondere der Senat natürlich auch Gedanken machen, wie man künftig ein besseres Klima in Hamburg schafft.
Sind doch schöne Punkte für euer Wahlprogramm, lieber Dennis. Wir gehen jetzt mal lieber essen, nämlich in die Top 3 über. Ich hätte gerne deine Lieblingsrestaurants in deinem Wahlbereich im Alstertal. Da komme ich zwar selten hin, aber wer weiß, vielleicht treibt es mich daher mal hin. Und dann habe ich jetzt die besten 3 Restaurants von dir gleich genannt bekommen. Was ist denn Platz 3?
Ja, dann sollten wir da mal zusammen essen gehen. Mein Top 3 der beliebtesten Restaurants bei mir im Wahlkreis Alstertal-Walldörfer wird tatsächlich das Bibi-Bistro. Ist jetzt eher ein asiatisches Bistro am Saseler Markt, am Waldweg. Da kann man exzellent asiatisch essen. Bin ich immer sehr, sehr gerne und genießt auch hohe Beliebtheit bei mir im Wahlkreis.
Ja, Platz 2.
Platz 2, ganz klassisch, gehe ich sehr, sehr gerne ins Blockhaus. Wie viele Hamburgerinnen und Hamburger bekommt man immer gleichbleibend gute Qualität. Das Blockhaus im Poppenbüttel, da bin ich immer gerne mit meiner Familie essen.
Da bist du ja auf Parteilinie, ne? Christina Block ist, glaube ich, auch in der CDU, das musstest du jetzt.
Nee, Mitglied ist sie nicht, oder? Mitglied ist sie nicht. Aber
sie war mal im Schattenkabinett irgendwie, ne?
Genau, Mitglied ist sie tatsächlich nicht, aber sie ist der CDU sehr wohlgesonnen. Nichtsdestotrotz, das Essen ist einfach gut. Das hat nichts mit ihrer Parteipräferenz.
So, und Platz 1?
Tada! Platz 1, absolutes Highlight, finde ich. Gut, bürgerliche Küche, das Gasthaus Offen in Lemsal-Melling steht. Ja. Und da gibt's für mich die besten Bratkartoffeln, die ich in Hamburg bisher gegessen habe. Und auch immer volle Hütte, bin ich immer sehr, sehr gerne.
Sehr schön. Lieber Dennis, vielen Dank für deine Restauranttipps und auch danke für scharfe Kante innerhalb des Gesprächs. Hat mir Spaß gemacht und gerne bald wieder.
Ahoi. Ja, freue ich mich drauf. Lars, alles Gute, bleib gesund und bis demnächst. Jo,
tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.